So, liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Thema der Predigt heute heißt, warum ich mich nicht mehr anstrenge, die Gebote zu halten. Warum ich mich nicht mehr anstrenge, die Gebote zu halten. Als ich ein Jugendlicher war, wollte ich Gott gefallen und da gab es eine Zeit, darüber werde ich ein andermal vielleicht mehr euch erzählen, wo ich Gott sehr gesucht habe und versucht habe, Gott zu gefallen. Und ich habe auch Christen kennengelernt, auch Adventisten in der Gemeinde, die versucht haben, Gott sehr zu gefallen und Gottes Gebote zu halten. Und manchmal hatte ich den Eindruck, es fiel ihnen offensichtlich schwer. Und manchmal kam so mehr oder weniger dann der Wunsch auf, warum ist es so anstrengend, die Gebote Gottes zu halten? Macht das keinen Spaß? Wenn man Menschen fragt, warum sie das tun, dann gibt es meist zwei Antworten. Die erste Antwort ist, man möchte in den Himmel kommen. Ich halte die Gebote Gottes, damit ich in den Himmel komme. Oder damit ich inneren Frieden habe mit Gott, also um Gott zu gefallen. Beides funktioniert nicht. Beides funktioniert nicht. Warum nicht? Menschen, die versuchen, die Gebote zu halten, um in den Himmel zu kommen, kommen nicht dorthin. Römer Kapitel 3, Vers 20. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm, vor Gott, gerecht sein kann. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Paulus sagt hier im Zusammenhang, man kann nur schuldig werden. Und Menschen, die versuchen, die Gebote zu halten, um Frieden zu finden, werden ihn so wahrscheinlich auch nicht finden. Und heute wollen wir darüber nachdenken, warum. Menschen in unserer Welt suchen Frieden. Frieden für ihre Seele. Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, dass man innerlich verwirrt sein kann, dass einem etwas den Frieden raubt, dass man nicht eins mit sich selbst ist, im Zwiespalt, dass zum Beispiel ein Teil von uns etwas will und ein anderer etwas anderes will. Und dann ist man im Zwiespalt. Manche fühlen sich auch unsicher oder voll Sorge. Wir Menschen suchen inneren Frieden. Warum haben wir ihn nicht? Heute möchte ich mal vier Gründe nennen, warum wir ihn nicht haben. Und dazu brauchen wir dann diese schöne Zeichnung. Das sieht ein bisschen aus wie eine Ampel. So ein bisschen kann man das damit vergleichen. Und das soll darstellen, die drei Anteile unserer Persönlichkeit. Also es ist ein Modell unserer Persönlichkeit als Menschen, was uns Menschen ausmacht. Und oft sind wir im Konflikt mit uns selbst. Das obere, also wenn ihr wollt, das, was wir so bei der Ampel als rot hätten, RK steht für Regelkomitee. Das ist der Bereich der Regeln. C steht für Computer. Und VS steht für Vergnügungssuche. Das Regelkomitee enthält alle Regeln, die wir als Menschen so haben. Also auch das Gewissen würden wir hier ansiedeln. Und danach führen wir unsere Regeln. Auch Dinge, die man automatisch tut, sind im Regelkomitee drin. Also zum Beispiel Autofahren. Lernt man irgendwann automatisch oder dass, wenn dir jemand die Hände schüttelt, dass du auch die Hände normalerweise ausstreckst und schüttelst. Und eben alle Regeln, die es so gibt, nachdem man sein Leben führt. Also man kann leicht erkennen, ob man bei jemandem eine Regel übertreten hat, bei einem Menschen. Dann wird er ärgerlich. Wenn wir also ausmachen, wir treffen uns morgen hier, um 9 Uhr an der Tür, weil wir irgendwas vorhaben. Und ich komme nicht oder ich komme um 10, dann wird wahrscheinlich der eine oder andere fragen, was ist los? Es sei denn, da ist was Schlimmes passiert und ich da einfach so antanze und pfeife und komme halt um 10, dann werden sich wahrscheinlich welche ärgern, weil es eine Regel gibt, versuche zu Terminen pünktlich zu sein. Das ja, ist eine Regel. Okay, wir haben viele Regeln in unserem Regelkomitee drin. Der zweite Teil unten, wir gehen jetzt mal nach unten, ist die Vergnügungssuche oder Spaßsuche. Wir möchten gern, dass es uns gut geht im Leben und dass Dinge Spaß machen, Freude machen, leicht von der Hand gehen. Das ist dieser Teil. Ja, wir möchten glücklich sein, fröhlich sein. Okay, und dann gibt es den dritten Teil, da in der Mitte, das, was wir Computer nennen. Das ist so das Zwischending. Der Computer analysiert und wertet aus, was er so an Daten empfängt. Und wir haben alle diese drei Bereiche in uns. Und oftmals können diese drei Bereiche in Konflikt miteinander sein. Also, nehmen wir ein Beispiel. Dieser Teil hier, Vergnügen, Freude, Spaß, möchte gern etwas Schönes erleben. Und das möchte etwas tun, wozu das Regelkomitee Nein sagt. Was passiert dann? Das Regelkomitee sagt, das sollst du nicht tun. Dann haben wir, dass das hier gegen das steht. Und das gibt einen Konflikt. Ein Teil von uns will etwas tun. Das macht Spaß, ist schön. Und ein anderer Teil sagt, das ist nicht recht. Das darfst du nicht. Konflikt. So, jetzt eine wichtige Frage. Wenn ein Konflikt entsteht zwischen diesen beiden hier, du möchtest also etwas machen, was dir gefällt, und das Regelkomitee sagt nein, wer gewinnt meistens? Wer gewinnt meistens? Richtig. Die Vergnügungssuche. Manche Menschen oder vielleicht die meisten Menschen tun oft das, was sie tun möchten, statt das, was sie tun sollten. Das Regelkomitee ist das, was man sollte, und das hier ist, was man möchte. Okay. Ein zweiter Grund, warum wir nicht zufrieden finden, ist, dass das Regelkomitee auch gegen den Computer sein kann. Das Regelkomitee hat manchmal einige Regeln, die für den Computer keinen Sinn machen. Also der Computer ist mehr so das Analytische, Durchcheckende, Nüchterne. Zum Beispiel, manche Menschen haben hier oben Regeln, Traditionen drin. Traditionen. Ja. Das können jetzt allgemeine Traditionen, Bräuche sein oder so etwas. Oder auch biblische oder sagen wir christliche Traditionen. Und für den Computer machen sie keinen Sinn. Also das Regelkomitee sagt, das war schon immer so. Es ist so, war schon immer so und darum bleibt es auch so. Und der Computer sagt, halt. Nur weil es das immer so war, muss es doch nicht jetzt gelten. Ja? Das ist ein alter Zopf oder ein alter Hut oder was auch immer. Manche Menschen tun sogar unsinnige Dinge, weil diese Regeln unbewusst Macht über sie haben. Da gibt es ganz seltsame Dinge. Manche Menschen geraten auch in Konflikt zwischen dem Gott zu dienen und Spaß zu haben. Ja. Das gibt es auch. Sie verstehen zum Beispiel nicht, dass die Bibel gar nicht gegen Freude und Vergnügen ist. Der Eindruck entsteht, wenn man gläubig ist, muss man sehr ernst sein. Aber warum sollte man keinen Spaß haben, fragt der Computer. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne ist zu deiner Rechten. Leider ist es so, dass es auch Christen gibt, die sich so verhalten, als gäbe es kein Vergnügen, keine Freude, wenn man Christ ist. Dass es keinen Spaß macht. Besonders bei jungen Leuten ist das natürlich ein wichtiges Thema. Wenn ich mich für Jesus entscheide, hört dann der Spaß auf. Ja oder nein? Ich selbst, als ich Christ wurde, habe es sehr ernst genommen. Ein andermal erzähle ich euch mehr darüber. Ich wurde sehr ernst und sehr streng als Teenager. Und es ist ja wirklich wichtig, werden unsere Gesichter dann sehr streng oder lang, wenn wir Christen sind? Wenn wir singen, singen wir dann traurig, ohne Schwung, als ob es keine Freude im Leben gäbe. Aber als Jesus auf dieser Welt war, verbreitete er Freude und Lachen und Glück. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 4, freut euch immer da. Genau, Amen. Im Griechischen steht dafür das Wort Chairo. Und das ist ein Imperativ Präsens. Braucht ihr euch nicht merken. Man kann es auch im Aorist ausdrücken, aber Präsens heißt andauernd, wiederholt. Es drückt eine Haltung aus. Wenn man im Lexikon nachschaut, griechisch-deutsch, dann steht da unter Chairo fröhlich sein, glücklich sein, sich außerordentlich freuen, über etwas Vergnügen haben. Und darum möchte ich euch fragen, wann hast du dich das letzte Mal außerordentlich gefreut? Paulus sagt immer, alle Zeit. Natürlich gibt es auch mal Zeiten, wo das nicht so gut gelingt, aber er spricht hier von einer Grundhaltung, dass er sagt, ihr als Christen solltet fröhliche Menschen sein. Freut euch. Ihr habt Grund dazu, immer. Die Frucht des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes, heute Morgen haben wir ja heilig gehabt, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude. An zweiter Stelle kommt schon Freude bei Paulus, als Frucht des Heiligen Geistes. Ich mag es nicht, wenn Christen oder Adventisten herumlaufen mit einem Gesicht, als wären sie freudlos und als würde das Christentum, das Christsein keinen Spaß machen. Als wäre das Ende der Welt schon da. Selbst das Ende der Welt sollte bei Christen zu einem freudigen Verhalten und Ausblick führen. Zumindest sagt Jesus das. In Lukas 21, Vers 28. Er sagt, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht, erhebt eure Häupter. Hebt euren Kopf nach oben. Er sagt nicht, lasst ihn hängen. Er sagt nicht, senkt ihn, betrübt. Er sagt auch nicht, steckt euren Kopf in den Sand, damit ihr nichts mehr seht. Er sagt, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ihr habt Hoffnung, sagt Jesus. Ihr habt Grund zur Freude. Ihr wisst nicht nur, was in dieser Welt passiert und kommt, ihr wisst, wer kommt. Der Erlöser, der Retter. Denn das Weltende bedeutet, Jesus kommt. Und wenn man dafür bereit ist, ist es ein freudiges Ereignis. Und das kann man wissen, dass man dafür bereit ist. Wenn Christen also streng und traurig aussehen, dann schreckt es Menschen vom Evangelium ab. Keine Frage. Und Evangelium heißt doch frohe Botschaft, gute Nachricht, freudige Nachricht. Wenn Menschen also denken, wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, ist aller Spaß vorbei, dann ist das grottenfalsch. Wenn du das Leben Jesus gibst, dann beginnt der Spaß erst. Kein feuchtfröhlicher Spaß, ja. Aber es ist eine freudige Sache. Christsein und Freude, das gehört zusammen in der Bibel. Ich bin fröhlich, weil ich Adventist bin. Ich bin fröhlich, weil ich Jesus gehöre. Okay, kommen wir zu einem dritten Grund, warum wir keinen Frieden im Herzen haben. Unser Computer hier muss auch etwas Wichtiges begreifen, eine wichtige Tatsache, nämlich, dass Gott bestimmte Regeln gegeben hat, damit wir glücklich sein können. Also, es geht darum, Gottes Regeln anzuerkennen. Die Regeln, die Gott gab, sind nicht dazu da, unsere Freiheit einzuschränken, sondern um unser Glück und unsere Freiheit zu erhalten. Ich gebe immer gerne ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe zu Hause gelernt, Rauchen ist nicht gut. Meine älteren Brüder haben aber geraucht und darum dachte ich, Rauchen ist gut. Eines Tages saß meine Schwester mit einem Freund auf der Terrasse und die haben da geraucht und dieser Freund hatte da Zigaretten mit und dann wollte ich ein bisschen groß tun und habe ihn gefragt, ob er mir auch eine Zigarette gibt. Und er sagte, nö. Das letzte Mal, als ich so einem Kleinen, also ich war schon noch klein, so eine Zigarette gegeben hat, dann hat er die da gepafft und dafür sind mir die Zigaretten zu schade. Also, ich? Nee, ich rauche richtig, auf Lunge. Ich habe vorher immer nur gepafft, nie auf Lunge. Also hat er mir eine Zigarette gegeben, angezündet. Die beiden haben sich unterhalten und ich habe zum ersten Mal einen Lungenzug gemacht. Was ist passiert? Die Tränen sind mir in die Augen geschossen. Alles in mir schrie nach Luft, nach Sauerstoff. Ich konnte das aber nicht zeigen. Die haben sich glücklicherweise unterhalten, haben das nicht mitbekommen, während ich nach Luft gerungen habe und versucht habe, das zu überspielen, dass ich eben gar nicht so ein großer Raucher bin. Die haben es nicht gemerkt, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist mein Körper nicht dazu geschaffen, zu rauchen. Wahrscheinlich schon deshalb, weil wenn Gott das gewollt hätte, hätte er uns wahrscheinlich einen Schornstein eingebaut. Also diese Regel, nicht zu rauchen, steht ja jetzt auch auf jeder Zigarettenpackung, ja, dass das schädlich ist und so. Aber ob man diese Regel anerkennt und dann natürlich umsetzt, das ist eine zweite Sache. Aber sie schon mal anzuerkennen, ist ein wichtiger erster Schritt. Freude und Glück liegt in Wahrheit darin, die Regeln Gottes anzuerkennen und sie zu befolgen. Weil Gott möchte, dass es uns gut geht, hat er bestimmte Regeln gegeben. Das ist so. Unsere Welt kann nur so existieren. Und Gott wollte unser Glück garantieren. Weil er das Glück von Adam und Eva garantieren wollte, sagte er, bleibt von diesem Baum weg. Der Baum daneben, der Baum des Lebens, könnt ihr essen, so viel ihr wollt. Den hat er extra daneben gestellt, damit sie wissen, ich schenke euch das Leben. Jeden Tag, jedes Mal neu, wenn ihr davon esst. Ich will euer Bestes. Von dem Baum bleibt weg. Da hat der Feind Gottes Zutritt. Aber oft gibt es in unserem Regelkomitee Regeln, die Gott auch nicht darin haben will. Ja, haben wir schon darüber geredet. Und unsere Vergnügungssuche rebelliert dann gegen diese Regeln, die Gott eigentlich in unserem Regelkomitee haben möchte. Und dann können wir Menschen den Computer ignorieren und statt danach zu handeln, den rechten Weg zu gehen, das, was eigentlich gut für uns ist, machen wir das Falsche. Wir fühlen uns dann schuldig und wir haben keinen Frieden. Manche Christen haben einen ernsten Konflikt mit den Regeln Gottes und den Regeln in ihrem Regelkomitee. Also diese Regeln lernen wir ja natürlich von den Eltern, der Umwelt, der Schule. Und manche dieser Regeln muss man auch einfach mit dem Computer durchleuchten und fragen, ob sie sinnvoll sind. Es gibt einfach Regeln, die sind nicht in Übereinstimmung mit Gottes Regeln Und das muss man dann eben auch erkennen. Zum Beispiel habe ich Christen kennengelernt, die in ihrem Regelkomitee Regeln haben, die Gottes Regeln völlig entgegengesetzt sind. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15 zum Beispiel, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Viele Christen haben aber eine Regel, die besagt, Gottes Gebote sind abgeschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Diese Regel gibt es verhältnismäßig oft. Gottes Gebote sind abgeschafft. Das ist ihre Regel. Ich habe es predigen gehört auf Kassetten und von Christen. Gottes Gebote sind beseitigt. Was sagt Jesus? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Menschen sagen, falsch. Die Gebote sind abgeschafft. Manche versuchen das sogar mit Gottes Wort zu belegen. Viele Texte von Paulus, ohne dass sie das sehr genau studiert haben. Zum Beispiel Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aha, sagen manche, ohne Werke des Gesetzes. Also gelten die Werke des Gesetzes, die Gebote nicht. Es ist wahr. Die Bibel lehrt, es ist unmöglich, in Gottes Augen gerecht zu werden, indem man irgendetwas tut, und sei es noch so gut. Fromme Sachen, selbst die Gebote, ohne Jesus Christus und seine Gerechtigkeit ist man verloren. Paulus hat recht, ohne Jesus können wir nicht gerettet werden, egal was wir tun, egal wie viel wir tun. Aber es ist völlig irreführend anzunehmen, dass deshalb die Gebote Gottes abgeschafft sind. Paulus wusste sogar, dass Menschen das missverstehen können, darum sagt er im gleichen Kapitel, Römer 3, Vers 31, wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Das sei ferne heißt ganz weit weg mit diesem Gedanken. Sondern wir richten das Gesetz auf. Also, Paulus sagt, abschaffen, keinesfalls. Wir richten das Gesetz auf. Was bedeutet denn aufrichten? Also nach allem, was ich weiß, heißt aufrichten, nicht abschaffen. Matthäus 1, Vers 21 heißt es, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Von ihren Sünden, nicht in ihren Sünden. Was ist Sünde? 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Anomia im Griechischen. Gegen das Gesetz sein. Wenn Jesus also einen Menschen von Sünde errettet, dann rettet er ihn von der Übertretung des Gesetzes. Er rettet von der Sünde. Es ist also nicht Gnade, wenn ein Mensch Gottes Gebot übertritt, sondern Ungnade. Rebellion gegen Gottes Gebot. Denn Jesus lebt ja sein Leben in mir, wenn ich mich zu ihm bekehrt habe. Und er war gehorsam. Heute erzähle ich euch ein besonderes Geheimnis, das erzähle ich immer wieder gerne. Dieses Geheimnis dürft ihr auch weiter sagen. Es gibt gar keinen Menschen, der wirklich glaubt, dass die Gebote abgeschafft sind. Es gibt eine Menge Menschen, die es sagen, aber es gibt gar keinen Menschen, der das wirklich glaubt. Denn sie sagen es, aber glauben es nicht. Wenn ich nachfrage, darf man Ehe brechen? Nein. Darf man morden, stehlen? Nein. Wenn man Gebot für Gebot durchgeht, werden Christen immer sagen, natürlich darf man das nicht. bis auf ein Gebot. Das vierte Gebot. Nicht einmal die ungläubige Welt, die nichtchristliche Welt, glaubt, dass die Gebote abgeschafft sind. Kein Mensch glaubt so einen Quatsch. Ist gar nicht möglich. Töten, morden, stehlen ist immer falsch. Das gilt nicht nur für Christen. Bei Christen gibt es nur ein Gebot, das sie nicht mögen. Es ist das vierte Gebot. Und dieses Gebot ist das einzige, das mit Gedenke, vergiss nicht, beginnt. Vergiss nicht. Und ausdrücklich nicht nur für Juden, sondern für die Fremden, für die Nicht-Israeliten gegeben wurde. Das ist das einzigste Gebot, wo sogar extra gesagt wird, dass es für die Fremdlinge gilt. Alle aber sagen, nee, das gilt nur für die Juden. Die anderen neun Gebote gelten für alle. Der Feind Gottes mag dieses Gebot nicht. In Hesekiel steht, Kapitel 20, Vers 12, dass der Sabbat ein Zeichen Gottes ist, dass er uns heiligt, dass er uns heiligt, nicht wir selbst. Hebräer 4 greift das auf, Vers 9 bis 11, da spricht es von der Sabbatruhe, als Zeichen, dass Jesus uns erlöst hat, als neutestamentliches Gottesvolk. Die Sabbatruhe wird zum Zeichen der Erlösungsruhe, die wir durch Jesus bekommen haben. Durch Gnade. Man hält den Sabbat nicht, um gerettet zu werden, sondern weil man aus Gnade gerettet ist. Und wenn jemand Gnade nicht kennt und nicht aus Gnade gerettet ist, kann er eigentlich auch gar nicht richtig Sabbat halten. Der Feind Gottes sagt, weil ihn das ärgert, er versucht alles, was Gott an Gutem gibt, zu fälschen. Und wenn Gott sagt, ich will, dass du getauft wirst, wenn du reif bist, mit viel Wasser, dann sagt der Teufel, nein, ich will, dass du beträufelt wirst, mit wenig Wasser, wenn du klein bist und unreif. Gott sagt, ich will, dass du den Sabbat als siebten Tag am Ende der Woche hältst. Und der Teufel sagt, nein, ich will, dass du den Sonntag als ersten Tag der Woche am Anfang der Woche hältst. Die Mehrheit der Menschen, die es nicht wissen und es auch nicht bemerken, sagen damit eigentlich indirekt, wenn sie sich dafür stark machen, ja, Teufel, so wie du sagst, ist es recht. Manchmal kämpfen Menschen gegen Gott und seine Gebote und merken nicht, dass sie gegen das kämpfen, was sie tief innerlich eigentlich suchen und was wirklich Frieden gibt. Ein letzter Grund, warum Menschen nicht Frieden finden, ist, dass es immer eine Leere im Herzen gibt von uns Menschen ohne Gott und dass Gott nur dieses Loch füllen kann, weil er uns so geschaffen hat. Der Kirchenvater Augustinus hat das so gesagt, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Wie bekomme ich Frieden? Die menschlichen Wege, so wie Menschen es versuchen, funktionieren nicht. Und Menschen versuchen es zunächst immer auf ihre Weise, statt auf Gottes. Zum Beispiel, indem sie sich hier der Vergnügungssuche hingeben. Sie sagen, wenn ich das tue, was ich will, dann bin ich glücklich. Aber diese Art von Befriedigung ist sehr kurzfristig und oft auch schädlich. Natürlich kann ich rauchen wie ein Schlot oder saufen ohne Ende und Spaß dabei haben. Aber spätestens am nächsten Morgen, wenn der Kater da ist oder es gesundheitlich bergab geht, dann merkt man, so dolle ist das auch nicht. So, also die Lösung ist nicht einfach das zu tun, was die Vergnügungssuche sagt. Andere versuchen es, indem sie hier ganz streng werden Das funktioniert auch nicht besonders gut. Oder stellt euch mal vor, jeder würde tun, was er will. Ja. Das führt nur zu Streit, zu Uneinigkeit. So kann man natürlich keinen Frieden finden als Menschen. So, manche versuchen also auch hier Frieden zu finden. Und ich habe auch Adventisten kennengelernt, die das tun. Und dann wird man gesetzlich. Sie strengen sich an, Gott zu gefallen, durch das Halten der Gebote, manchmal auch noch andere Sachen, die die Gebote gar nicht sagen. Sie gebrauchen die Gebote falsch, denn die Absicht Gottes ist nicht, durch das Gebotehalten in den Himmel uns zu bringen oder Frieden zu erhalten. Gottes Absicht ist, in unserem Leben mehr und mehr Harmonie zu bringen, uns in Übereinstimmung mit ihm zu bringen, weil wir Frieden haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil wir durch ihn gerettet sind. Und dann lernen wir dazu. Das nennen wir Heiligung. Wir lernen dazu. Manche geben sich dem Regelkomitee hin und ihr Lieblingswort ist nicht. Du sollst dieses nicht tun und jenes nicht tun. Sehr ausgeprägt. Man kann das auch bei Kindern so machen. Die Botschaft, du sollst nicht, ist nicht besonders attraktiv. Natürlich muss man das auch mal sagen, um zu schützen. Aber wenn das die Grundtendenz ist, ist sie nicht besonders attraktiv. Was passiert, wenn ihr einem kleinen Kind sagt, da ist die Katze, du sollst die Katze nicht am Schwanz fassen? Probiert's aus. Das ist psychologisch sehr interessant, weil unser Unbewusstes, wenn es dieses nicht hört, hört es, das könnte interessant sein, warum nicht? Als Kind muss man ja, um die Welt auch begreifen zu lernen, gewisse Erfahrungen machen. Und wenn man sagt, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, dann kommt da halt aus dem Unterbewusstsein, warum eigentlich nicht? Könnte interessant sein, die Neugier erwacht erst. Ja? Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Wenn ich sagen würde, ich gebe euch 1 Million Euro, wenn ihr nicht an das Wort Schwein denkt. Kann man eigentlich nicht gewinnen. Warum? Um an das Wort Schwein nicht zu denken, muss man dran denken. Wenn man sein Leben unter so einer Wolke lebt, du sollst dieses nicht tun und jenes, kann es passieren, dass man es sogar gerade tut. Ja? Und das ist dann manchmal so schockierend, wenn wir auch von geistlichen Leitern oder so hören, die Vorbilder sind. Und plötzlich geschieht der Ehebruch. Und Dinge, mit denen man nicht rechnet. Wenn man sich auf das Negative konzentriert, dann kann es sein, dass es gerade hochkommt. Das ist nicht der Weg Gottes. Im neuen Bund ist das christliche Leben etwas Positives. Die Frucht des Geistes sind positive Eigenschaften. Also, heute Morgen, als ich hierher kam, musste ich mir nicht sagen, heute rauche ich nicht. Oder ich trinke keinen Alkohol oder ich werde meine Ehe nicht brechen. All das habe ich nicht gedacht. Warum nicht? Als ich Jesus mein Leben gab und wenn ich mit ihm lebe, dann habe ich kein Verlangen danach. Alles, was ich tun brauche, ist, dass ich mich daran erinnere, dass der Geist Gottes mir gegeben ist. Und dass die Frucht des Heiligen Geistes eine Eigenschaft davon Selbstbeherrschung ist, Selbstkontrolle. Und dass der Heilige Geist das in mir ausleben möchte. Dass Jesus in mir lebt. Dass das nicht durch meine Willenskraft oder so etwas nur geschieht. Manche versuchen das. Aber unser Computer, das hier ist Wille, Computer, ist nicht stark genug, das christliche Leben aus eigener Willenskraft zu führen. Geht nicht. Gute Vorsätze, Versprechungen, das funktioniert nicht. Auch unsere Intelligenz oder Verstand nicht. Also wie? Zwei Dinge dazu. Das erste ist Vergebung begreifen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Ich bin traurig, wenn ich Christen und Adventisten treffe, die nicht sicher sind, dass ihre Sünden vergeben sind. Tatsächlich ist das so, dass manche nicht sagen können, meine Sünden sind vergeben. Stellt euch vor, meine Jungs haben was falsch gemacht und es mir dann bekannt und gesagt und ich sage, okay, schwamm drüber. Und 6 Wochen später sehe ich sie, wie sie in der Ecke hocken und traurig sind. Und ich frage sie, was ist los? Und sie sagen mir, ich bin mir nicht sicher, ob du uns vergeben hast. Ich wäre schockiert. Traurig, wahrscheinlich auch ärgerlich, vielleicht auch über mich selbst, dass ich mich in Frage stellen würde. Denn ich habe ihnen schon vor 6 Wochen gesagt, okay, vorbei. Wenn du deine Sünden zu Jesus bringst, musst du sie dort lassen, darfst du sie dort lassen. Zum Kreuz mit deiner Last und dann lass sie dort. Manche nehmen sie wieder mit. Wozu ist er denn am Kreuz gestorben? Wozu? Du gehst dann frei fort. Sünder, geh hin in Frieden. Es ist ein Trick des Teufels, uns an die Sünden zu erinnern. Der Teufel wird ja ein Verkläger der Brüder genannt. Und er flüstert dir ins Ohr, ich weiß nicht, welches Ohr es bei euch ist, das linke oder das rechte. Erinnere dich an die Lüge, die du 1987 erzählt hast. Und dann sage ich, ja Herr, vergib mir bitte. 1987, stimmt, ich erinnere mich wieder. Diese Sünde hatte ich aber schon bekannt und darum ist es nicht okay. In gewissem Sinne ist es vielleicht sogar Sünde, wenn man das tut, weil Paulus sagt, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Gott sagt, ich werfe deine Sünden in die Tiefe des Meeres, wenn du sie bekennst, und gedenke ihrer nicht mehr. Gott streicht sie aus, als ob du nicht gesündigt hättest. 10 Jahre später kommst du und sagst, vergib mir diese Sünde. Welche Sünde? Welche Sünde? Es gibt keine. Sie ist ausgestrichen, sie ist weg. Wenn wir so beten, dann sagen wir eigentlich, Herr, ich glaube nicht ganz, dass du vergeben kannst oder vergeben hast. Ich traue dir nicht ganz. Wenn Gott sagt, er vergibt, dann glaube ich es und dann ist es erledigt. Und ich will nicht, dass der Teufel mich über eine Sünde beten lässt, die ich vor 20 Jahren schon Jesus gegeben habe. Manche kommen nicht zum Abendmahl, wenn sie in der Woche eine Sünde getan haben oder wenn der Sabbat morgen nicht so gut lief. Der Grund, zum Abendmahl zu gehen, ist, weil ich ein Sünder bin und weil ich Jesus brauche. Und wenn etwas nicht gut gelaufen ist, sollte ich das bekennen. Jesus, und wenn ich meine Frau angeschrien habe oder die Kinder, kann ich mich entschuldigen. Und ich kann zum Abendmahl gehen und die Gewissheit bekommen, dafür ist Jesus gestorben. Geh zu Gottes Mahl frei. Okay, natürlich gibt es auch Dinge, die man im Herzen haben kann, die nicht hineingehören. Die Bibel sagt, die Wahrheit heiligt. Und manche stopfen sich voll mit Dingen, die nicht heiligen. Ja, also man kann Sachen angucken, im Computer, im Fernsehen, was auch immer, und sein Herz damit füllen, das einen verdirbt, das nicht gut ist, Und das führt natürlich auch nichts zu Gutem. Es ist wichtig, dass wir unser Herz mit Gutem füllen. Mit Wahrheit, mit Schönem. Und Römer 5, Vers 1 sagt, dass Gott uns seinen Frieden schenkt. Das ist ein Geschenk, weil wir durch Jesus gläubig geworden sind. Du kämpfst nicht darum, du arbeitest nicht dafür. Du nimmst es als ein Geschenk, wenn du Jesus als deinen Retter nimmst. Also, das gute Leben, das du führst, sagt die Bibel, führst du nicht aus dir selbst oder um gerettet zu werden oder weil du dich so anstrengst, sondern weil der Heilige Geist es in dir lebt. Dafür hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben. Wenn ich dich also frage, wie geht es dir in deinem christlichen Leben, dann möchte ich nicht gerne hören, ich bemühe mich, ich strenge mich an, ich versuche es. Und wenn ich dann sage, schaffst du es? Und du sagst, ich hoffe es, machst du mich nicht glücklich. Paulus sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Er sagt nicht, ich habe einen großen Krampf gekämpft. Er sagt auch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Quelle meiner Kraft. Und Philipper 4, Vers 4 sagt, ja, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, aber da steht gleich dahinter, Gott ist es, der es in euch wirkt, das Wollen und Vollbringen. Der Schlüssel ist nicht, sich hart anzustrengen, der Schlüssel ist, Jesus zu vertrauen, dass er sein Leben in uns lebt und dass wir uns ihm anvertrauen. Zu leicht, Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und 1. Johannes 5, Vers 2 sagt, denn seine Gebote sind nicht schwer. So ja. Ich bin kein vollkommener Mensch, aber ich bekenne, dass das christliche Leben ein schönes Leben ist und dass es Spaß machen kann, wenn man es richtig lebt. Und wenn wir Jesus in uns diesen Freiraum geben, in unserem Leben, in uns als Familie, und wissen dürfen, dazu hat er uns befreit. Dazu hat er uns gerufen. So wollte er es haben. Und dafür gibt er seinen Heiligen Geist. Wenn ihr das nächste Mal in einen Konflikt geratet, dann denkt daran. Keine Spielchen, keine Umwege. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Und er wollte, dass wir möglichst dauernd im Frieden leben können. Und wenn es schief geht, bringen wir das schnell in Ordnung und leben im Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes. Amen.